Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ein Gründungsmitglied. Gegenwart systematisch in die absolute Verblödung geführt wird. Die Formulierung ist wichtig. Er macht den Jugendlichen nicht den Vorwurf, dass sie so sind, sondern er sagt, wir, die Erwachsenen, lassen es zu, dass sie in die Verblödung geführt werden. Man nennt es auch Bequemlichkeitsverblödung. Und daraus entsteht dann dieses erwähnte Verhalten der übertriebenen Selbstdarstellung. Aber vor diesem Institut hat ein Amerikaner, ja, es gibt auch Positives aus Amerika zu berichten, hat ein Amerikaner, David McCullough, bereits am 1. Juni 2012 in seiner Laudatio für die Schulabsolventen der Highschool, durfte er die Laudatio halten, keiner ahnte, was kommt. Und da hat er dann den Absolventen, die alle da waren, rausgeputzt. Familie war da, Oma und Opa und das der große Tag, nicht wahr? Und dann sagt er, dieser David McCullough, zu den Absolventen, bildet euch nicht ein, ihr wäret etwas Besonderes, ihr seid es nicht. Das war ein Schock. Aber anschließend, als die Presse die Eltern fragte, haben die Eltern gesagt, endlich hat mal einer das gesagt, was wir schon die ganze Zeit gedacht haben. Das war das Spannende dran. Bei McCullough Junior zielt die Kritik auf diese maßlose Selbstüberschätzung dieser heranwachsenden Generationen. Diese Selbstüberschätzung können wir in fast allen Medien als tägliche User und interessierte Zuschauer betrachten. Diese Selbstüberschätzung hat dann noch eine andere Auswirkung, die fatal ist. Wenn ich meine, ich bin was Besonderes, ich weiß schon alles, dann ist die Konsequenz daraus, dann brauche ich ja nichts mehr zu lernen. Für was gehe ich in die Schule? Oder wie in der Akademie der Mannheim, in Mannheim, der für betriebliche, für soziale Dienste, also wo Erzieherinnen und Altenpflegerinnen ausgebildet worden sind, da haben dann manche Schüler gesagt, ja, ich lerne doch alles in der Praxis. Was soll ich hier in der Schule noch lernen? Ich weiß doch alles. Und damit hat die Wirtschaft, die diese Verblödung herbeiführt, ihr Selbstgesetzesziel dann erreicht. Diese OECD, diese weltweite Organisation, die nur ein einziges Ziel hat, für ständiges Wachstum zu sorgen, bestimmt inzwischen auch die Bildungspolitik in der Bundesrepublik. Das ist das ganz Fatale. Und da sind dann sehr verräterische Worte bei dieser OECD. Man muss ja alles schriftlich festhalten. Ein Glück, dann wissen wir, wes Geistes Kinder diese Herrschaften sind. Da sind die Worte zu lesen, dass die heranwachsenden Generationen zu funktionieren haben. Wörtliches Zitat. Nicht, dass sie selbstständig mitarbeiten. Nicht, dass sie eigenständig denken. Nein, sie müssen funktionieren. Und so sieht dann auch die Ausbildung aus. Und eine Folge dieses Funktionieren ist das sogenannte, ich weiß nicht, Sie werden es schon gehört haben, das Bulimie-Lernen. Sagt Ihnen vielleicht nichts, ich erkläre es Ihnen. Ob nun an der Schule oder an der Universität. Sie haben Ihre Skripte, die Sie bekommen haben, ohne zu hinterfragen, ob das, was drinsteht, richtig ist. Es muss auswendig gelernt werden. In der Klausur muss es rausgekotzt werden. Entschuldigung, aber das ist bei der Bulimie so der Fall. Und anschließend ganz schnell alles vergessen, damit man eben Platz hat für die nächste Klausur. Das ist gang und gäbe. Eine ehemalige Schülerin hat mir mal gesagt, als ich sie darauf hinwies vor einer Klausur, habe ich gesagt, lesen Sie sich doch Ihren Text für die Klausur durch und versuchen Sie ihn zu verstehen, dann brauchen Sie nicht stundenlang auswendig sein. Ach Gott, Herr Sandmann, das ist ja so schwer, wenn ich es verstehen will. Ich lerne auswendig. Verstanden hatte sie nichts. Das heißt im Klartext, dass die Vermittlung von Wissen nur so weit von Relevanz ist, dass die jungen Generationen in der Wirtschaft funktionieren können. Denken, selbstkritisches Nachdenken, über die Auswirkungen des eigenen Handels nachdenken, all das ist nicht mehr gewollt. Ethische Maßstäbe für das Handeln und das Zusammenleben sind eine gewollte Fehlanzeige. Auch die Verträge, die sogenannten EU-Verträge von Bologna 1999, sprechen die gleiche Sprache. Wissen Sie, was das Spannende ist? Diese Verträge wurden unterzeichnet und hier in der Bundesrepublik gab es eine Zeitung, die 1999 einen Vierzeiler über diese Verträge gebracht hat. Die anderen Medien haben nicht berichtet. Kann man verstehen, wenn man weiß, was drinsteht. Jetzt werden Sie sich natürlich fragen, was hat all das mit dem Thema des Kalenders aus dem Dickicht der Aufklärung hin zur Klarheit der Sachlichkeit zu tun? An dieser Stelle darf ich zwei ganz wesentliche Punkte aus dem Prozess der Epoche der Aufklärung anführen. In einer Zeit des höfischen Miteinanders, wo es wichtig war, dass jeder dieser vielen Fürsten der kleinen Ländereien in deutschen Landen mithalten konnte mit den großen Höfen, begannen einige Frauen und Männer, wichtig, Frauen waren ebenso mit dabei wie bei der Reformation, obwohl man nur die Männer erwähnt, vergessen wir das bitte nicht, das Sachverhalte ohne Rücksicht auf die Person kontrovers, das ist wichtig, kontrovers diskutiert werden konnten. Diese Frauen und Männer standen in dem damaligen System selbst in Abhängigkeiten. Und das waren Abhängigkeiten, man brauchte einen Fürsprecher, wenn man ein Buch drucken wollte. Es gab die Zensur, man brauchte einen Fürsprecher, dass das Buch auch erscheinen durfte unter dem eigenen Namen. Innerhalb dieser Abhängigkeiten begann eine, und das ist jetzt wichtig, gerade in unserer Gegenwart, eine Sachdiskussion, die nicht unter der Regie und Aufsicht, auch nicht unter der Aufsicht theologischen Denkens der Kirchen stand. Das Thema war ganz einfach, weg von der Person hin zur Sache. Ne? Keine ständigen Pöbeleien, wer jetzt recht hat, sondern an der Sache wird kontrovers diskutiert unter voller Achtung meines Gegenübers. Das haben wir heute verlernt. Und das dann noch rein nach den Prinzipien der Vernunft. Der zweite Punkt ist der erfolgreiche Versuch der Aufklärung, einer breiteren Öffentlichkeit Zugang zum Wissen der Zeit zu ermöglichen. Das Wissen aus der Kaste der wenigen rauszuholen, dass möglichst viele über Wissen verfügen. Heute habe ich den Eindruck, dass man sehr bemüht ist, Wissen immer weiter verschwinden zu lassen. Und das geschah zu Beginn in dieser Zeit der Aufklärung. Die konnten natürlich keine Veranstaltung wie hier auf der Leipziger Buchmesse machen, sondern in kleinen privaten Zirkeln. Man kam zusammen, man las Texte, man diskutierte kontrovers. Es wurden Regeln gefunden, in der jeder Diskussionsteilnehmer verpflichtet war, du darfst deinem Gegenüber nicht Recht geben, sondern du bist gezwungen, immer wieder ein Argument zu finden, um ihm wieder zu widersprechen. Das ist ein ganz spannendes Spiel. Probieren Sie das mal mit Freunden, ohne dass man den anderen angreift und dann verunglimpft. Natürlich ist das Ganze dann in die Öffentlichkeit gekommen und das heißt, es begann in deutschen Landen die erste Blütezeit von Zeitungen und Zeitschriften, die eigens immer wieder neu gegründet worden sind. Warum immer wieder neu? Weil dann spätestens ab einem gewissen Zeitpunkt die Fürsten gesagt haben, stopp, darf nicht mehr sein, hier wird reglementiert. Es gab eben die Zensur. Ich muss eines sagen, dass diese Zeit der Aufklärung, deshalb habe ich auch formuliert, aus dem Dickicht der Aufklärung, da wurden nicht Dinge geschaffen, die man demokratisch nennen könnte. Es wurden die Bausteine gefunden, aus denen dann später Demokratie geschaffen wurde. Denn ein Manko, und das sage ich jetzt in der Kürze der Zeit, hatte diese Aufklärung. Sie hat letztlich die Stellung der Frau noch verschlechtert. Denn die Aufklärung hat keine neue Gesellschaftsform hervorgebracht. Das war das Manko. Das heißt, Frauen haben es sehr schwer gehabt. Als Beispiel muss ich dann diese Frau Erxleben nennen, die geborene Leporin, also die Kanigeldame sozusagen. Sie war die erste deutsche Frau, die erste deutsche Frau Dr. Med, die erste Ärztin mit Abschluss. Wohlgemerkt, das war nicht möglich, weil sie einfach gesagt hat, jetzt gehe ich halt studieren. Das war für Frauen kein normaler Zugang an den Universitäten. Bei ihr kam so vieles zusammen, dass dann letztlich der Fürst gesagt hat, ich erteile hier die Genehmigung, dass sie studieren und dass sie ihren Abschluss machen darf. Im 18. Jahrhundert. Denken wir an Max Planck, nachdem staatliche Institutionen genannt sind. Der war noch Anfang des 20. Jahrhunderts der Meinung, naja, dass Frauen studieren, naja, okay, aber ein Abschluss oder gar dann in den lehrenden Beruf als Professorin geht ja gar nicht. Ja? Diese Frau Erxleben war eine Kämpferin. Nur in meiner knappen Zeit würde es zu weit führen, wenn ich die ganze Vita bringe. Ich will einfach, was ich schon erwähnt hatte, über die Blütezeit der Zeitschriften noch etwas sagen. Es waren Zeitschriften oder moralische Zeitschriften. Jetzt Moral nicht im Sinne des Moralapostels, sondern Moral als Anspruch, ich gehe hier an die Dinge mit ethischen Maßstäben dran. Also wie gesagt, wir müssen darauf achten, was man damals als Moral bezeichnet und was wir heute als Moralien bezeichnen. Auch wenn die Blätter keinen langen Bestand hatten und von der Zensur argwöhnisch beäugt wurden und auch verboten wurden, so trug das letztlich, und das ist das ganz Tolle, was man an dieser Zeit ablesen kann, jedes Verbot trug zur größeren Popularität dieser Blätter bei. Auch wenn das eine Blatt kaputt war, die Leute haben es immer wieder geschafft, 14 Tage das nächste Blatt mit neuem Namen. Das konnte man nicht gleich verbieten, da mussten wir es abwarten, was steht da geschrieben. Auch bei den Bevölkerungsschichten, die damals nicht unbedingt zu den traditionellen Lesern gehörte, fanden sie Zugang, und da hat ein Zeitgenosse damals gesagt und sein Leid geklagt und in folgende Worte zusammengefasst: Jetzt hat diese Zeitschriftenseuche auch schon die Handwerker erfasst. Und das zeigt die ganze Angst, wenn diese Zeitschriften, solche in Anführungszeichen, in denen ganz gezielt Wissen vermittelt worden ist, jetzt sogar beim Handwerker landet, um Himmels Willen, was wird dann daraus folgen? Die Befürchtungen waren ja richtig, denn daraus folgte eines Tages Demokratie, wo eben der Handwerker genauso eine Stimme hatte wie der Professor oder Fürst. Und dieser Funke der Zeitschriftengründung sprang wirklich in allen Ländereien dieses damaligen Römischen Reiches, wie so schön hieß, des Kaiserreiches unter der Habsburgmonarchie über. Wobei ich eins sagen muss, diese Zeitschriftenblüte oder diese moralischen Zeitschriften waren jetzt keine Erfindung in deutschen Landen. Engländer und Franzosen waren da schon etwas weiter, aber da haben die Deutschen mal was Gutes abgekupfert. Ja, das war sinnvoll und gut. Hintergrund, wie ich schon sagte, dieser Zeitschriften war es, das Wissen aus dem Ghetto des Hofes, der da sehr schön drüber gewacht hat, wer darf denn was wissen? Ja, nicht zu viel an Wissen rausgeben und auch aus den Universitäten des alten Stils zu befreien. Halle an der Saale wurde zu der Universität der Aufklärung von einem Fürsten, der absolutistischer nicht sein konnte, aber gegenüber den anderen großen Fürsten konnte er sein, ja, ich habe eine besondere Universität, da wird die Aufklärung praktiziert. Das heißt, aus dem höfischen Denken heraus hatte die Aufklärung die Chance, Fuß zu fassen und sogar bis zum Handwerker durchzudringen. Also eben möglichst vielen Menschen das Wissen zu vermitteln. Hinzu kam es, dass es zum guten Ton der Aufklärung gehörte und eine Grundlage dieser Aufklärung war, dass ein jeder das Recht hatte, seine Meinung zu äußern und ebenso anderen Meinungen zu widersprechen. Seine Meinung zu äußern, jemanden widersprechen, damit sie nicht diese flachen Pöbeleien in den Social Medias gemeint. Damit ist eines gemeint, aufgrund meines Wissens argumentiere ich. Das ist ganz wichtig. Und Meinungsäußerung, eine freie, hat auch Grenzen. Das ist der gute Ton, indem ich eben nicht zur Gewalt aufrufe, keine rassistischen Äußerungen oder mir einbilde, ich müsste mich über die anderen erheben. Das gehörte nicht dazu. Das haben wir verlernt, obwohl es hier von Frauen und Männern vorgelebt worden ist, die Nachteile von ihrem Engagement hatten. Vergessen wir das nicht. Diese Frauen und Männer des 18. Jahrhunderts der Aufklärung haben sich aus dem Fenster gehängt, um das mal salopp zu sagen, damit wir heute es besser haben können. Und dann gab es da noch etwas. In der reichsunmittelbaren Stadt Hamburg, die da federführend war, wurden sehr viele Konflikte auf der Straße ausgetragen. Ob da nun eine Synagoge zu Bruch ging oder eine katholische Kirche, es wurde gefeitet auf der Straße. Und das ist der Verdienst der Aufklärung, dass sie gesagt hat, Moment mal, wir wollen miteinander diskutieren auf Distanz. Habe ich Distanz zur Person, dann greife ich sie nicht an. Habe ich Distanz zur Sache, in der Sache, dann kann ich da auch nachdenken, überlegen, ist das richtig so, wie ich denke? Hat der andere vielleicht recht? Einfach dem anderen sagen zu können, ja, dein Argument ist besser. Dazu gehört Größe, aber das ist unbedingt notwendig. Die Menschen von der Straße zu holen, sich in Gesellschaften zu vereinen und dann in den Zeitschriften die Meinung zu vertreten. Kommunikation auf Distanz ist dieses Programm. Diese Kommunikation musste natürlich in diesen Gesellschaften, die es gab, in diesen Kreisen, nach gewissen Regeln durchgeführt werden. Auch klar, was ich eben schon sagte, ohne Ansehen des Gegenübers in der Sache, aber da immer wieder widersprechen. Das hat selbst ein Hegel, dieser große Philosoph, sich nicht nehmen lassen, als er in Nürnberg das Gymnasium leitete. Den Philosophiekurs hat er höchstpersönlich geleitet und da hat er immer eins gemacht, zwei Schüler genommen und gesagt, du vertrittst jetzt Position A, du vertrittst Position B, denkt ihr die Argumente aus und dann müsst ihr euch widersprechen. Erst aus diesem Dialog entsteht dann die Erkenntnis, das Neue. Die Macher der ersten Zeitungen, ich hoffe, die Zeit reicht noch ein bisschen, die Macher der ersten Zeitschriften hatten sich in Sachen Marketing etwas ganz Besonderes einfallen lassen, fast schon ein Marketing des 21. Jahrhunderts. Sie gingen wirklich kreativ zur Sache. Das ist das Schöne, dass Menschen und dass in solch einem System der Unfreiheit kreativ werden oder gerade deswegen kreativ geworden sind. Am 5. Januar 1724 outete sich ein Voyeur in Hamburg. Er spioniere unerkannt seine Mitbürger aus und er wisse um alle Geheimnisse dieser Stadt. Dieser Voyeur gibt sich als Patriot zu erkennen. Bitte, Patriot. Nicht mit dem Wort, Schatz, den wir heute immer wieder hören, zu verwechseln. Hat damit nichts zu tun. Das ist ganz klar. Als Patriot zu erkennen, eben als Herausgeber dieser Zeitschrift, der Patriot. Aber lassen Sie mich da ein wörtliches Zitat bringen von ihm, um zu zeigen, was er damit bezwecken will, dass er sagt, ich sehe und höre alles. Ja, fast wie in der Pädagogik, ne? Der liebe Gott sieht und hört alles, also sei brav. Das meinte er nicht. Er sagt, inzwischen kennen mich hier selbst sehr wenige. Ich habe hierbei die beste Gelegenheit gehabt, die Einwohner dieser Stadt, ja den Zustand derselben, desto mehr und so viel genauer kennenzulernen, weil mich keiner kennt. Er fährt auf der nächsten Seite der ersten Ausgabe des Patrioten fort. Auf dieses alles habe ich bisher die genaueste Kundschaft gelegt. Ja, ich getraue mich nunmehr zu sagen, dass seit etlichen Jahren nicht leicht in unserer Stadt etwas vorgefallen sein sollte, davon ich nicht eine vollkommene Nachricht hätte. Das ist schon beängstigend, hört sich nach, Big Brother is watching you an, meint er aber nicht. Er möchte eines klar machen. Ich weiß um alles. Natürlich hat er es nicht gewusst. Sondern er will alle, die aktiv in diesem politischen Leben in Hamburg waren, deutlich machen, ihr müsst Verantwortung für das tragen, was ihr sagt und was ihr tut. Da kommt ihr mir nicht davon. Das war sein Ansporn, einfach zu sagen, ich weiß alles. Den Patrioten dieser Zeitschrift ging es darum, alle Irrtümer, Missbräuche und schlechte Gewohnheiten den Menschen öffentlich vor Augen zu führen. Einfach die Menschen auch zu ermutigen. Ihr habt Fehler gemacht, steht dazu. Diese Fehlerkultur ist mit unter anderem Namen in dieser Zeit der Aufklärung angestoßen worden. Und wir wissen heute, von wegen, machen Sie ja keinen Fehler, ja, das geht ja gar nicht und so. Nein, machen Sie Fehler, denn dann werden Sie drüber nachdenken, wie es zum Fehler gekommen ist, dann haben Sie einen Lernprozess hinter sich und das ist die Garantie, dass Sie ihn nicht wieder machen. Das Schlimme ist, ich hatte es schon angedeutet, die Aufklärung hatte nichts für die Frauen übrig, wie übrigens auch die Reformation. Die Reformation, die ja die Tür zur Neuzeit so einen kleinen Spalt aufgemacht hat, ja? Was hat die den Frauen zu bieten gehabt? Ihr dürft heiraten, als die Nonnen aus den Klöstern kamen. Aber ansonsten haben sie keine gesellschaftliche Stellung für die Frau bereit gehabt. So auch die Aufklärung, weil kein neues Gesellschaftsbild, Gesellschaftsform geschaffen worden ist. Und damit können Sie sich schon vorstellen, hinter dieser Zeitschrift, und das war jetzt nicht die einzige, stand letztlich eine Männerrunde aus der Hamburger Elite. Politiker, Professoren, Geistliche und ein Redakteur und ein Publizist. Die haben diesen Patriot herausgegeben und verlegt. Darin lässt sich eins erkennen. Die Aufklärung war keine Bewegung, die von der Basis kam. Nein, der Handwerker musste von oben erst an dieser Seuche erkranken, dass man Zeitschriften liest. Das heißt, es war eine Aufklärung von oben, die da gekommen ist, allerdings eine positive. Ein Teil dieser Herrenrunde war auch Mitglied in zwei Gesellschaften. Das eine in der Deutsch übenden Gesellschaft, später patriotische Gesellschaft. Dieses deutsch übende Gesellschaft nicht missverstehen. Es ging damals in diesen vielen Ländereien deutschen Landes um sehr viele unterschiedliche Dialekte, fast halbe Sprachen. Diese Herrschaften haben sich darum bemüht, eine einheitliche deutsche Sprache zu schaffen. Da sind die Herren aus Hamburg dann hier im Südwesten der Republik, wo ich herkomme, aus Mannheim, aber auf Granit haben sie da gebissen. Der echte Pelz hat gesagt, ach, wir babbeln Deutsch, ich weiß gar nicht, was sie wollen. Ja. Also da war kein Verständnis da. Da war man so sensibel, dass man gesagt hat, eins sein als Deutsche, ja, aber bitte, unsere Sprache, unser Dialekt ist unsere Identität. Den lassen wir uns nicht von einer Kommission oder von solchen Verbesserern nehmen. Was auch wichtig ist, wenn man kein Buch herausgegeben hat, das war schwierig, da brauchte man immer die Zustimmung eines Fürsten oder dass man jemand am Hof kannte, der Einfluss und Zugang zum Fürsten hatte und der hat es dann schon geregelt. Aber dann musste man das Buch so schreiben, dass der, der die Erlaubnis geholt hat, auch sagen konnte, tja, ich habe dafür gesorgt. Er musste stolz drauf sein können auf das Buch, also der Inhalt muss auch gestimmt haben. Das heißt, da entstanden immer Kompromisse und deshalb waren auch Flugschriften, Flugblätter ganz wichtig. Das ist keine Erfindung, wie viele meinen, aus Ende der 60er Jahre, aus den Studentenunruhen. Nein, diese Flugblätter, Flugschriften sind schon in der Zeit der Reformation und dann im verstärkten Maße in dieser Zeit der Aufklärung genutzt worden. Und das Schöne war, Widerspruch, nächste Gegendarstellung, aber eben nicht auf der Straße, auf Distanz, unter Einhaltung gewisser Spielregeln. So, ich bin fertig. Wie gesagt, wir haben das abgesprochen. Ja, da ich mich wehre, dass Lesungen zu Verkaufsveranstaltungen umfunktioniert werden, wie das hier auf der Leipziger Buchmesse üblich ist, werde ich mich jetzt enthalten zu sagen, ach, Sie kriegen gleich noch ein Autogramm, ich bin der Autor und dies und jenes. Ich halte davon nichts. Dankeschön.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.